Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zurück. Krone Verbrechen ist wieder da mit zwei sehr aufsehenerregenden Folgen und vor allen Dingen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Es geht um zwei sehr, sehr junge Mädchen. Wir fangen mit dem Fall Anna an. Es ist das Jahr 2023. Der Fall Anna ist ein Fall, zu dem fast jeder Mensch in Österreich eine Meinung hat. Es ist ein Fall, der sehr betroffen gemacht hat und der vor allen Dingen Urteile nach sich gezogen hat, die für viel Aufsehen, für viel Kopfschütteln und viel Unverständnis gesorgt haben. Es ist das Jahr 2023 und es geht, und das ist das besonders Tragische, um ein erst 12-jähriges Mädchen, das in die Fänge einer brutalen Jugendbande geraten ist. Was alles passiert ist, werden wir in diesem Podcast erörtern. Aber zunächst, Martina, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass das 12-jährige Mädchen aus Wien mit solchen Burschen zu tun hatte?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass dieses 12-jährige Mädchen, das wirklich, das möchte ich auch gleich mal vorweg sagen, aus sehr geordneten Verhältnissen stammt. Weil das wurde immer wieder auch ein bisschen missverstanden. Man sieht das auch teilweise an Kommentaren, die zu Geschichten dazu geschrieben werden. Man glaubt immer, das Mädchen stammt aus asozialen Verhältnissen. Ich kenne die Familie des Mädchens, also es sind wirklich sehr geordnete, behütete Verhältnisse. Und es ist passiert, wir wissen ja, dass Favoriten ein Brennpunktbezirk ist. Und diese Familie hat im 10. Bezirk damals gewohnt. Das Mädchen ist in ein Gymnasium gegangen dort. Die waren dort in einem Park mit einer Schulkollegin nach der Schule. Und sie hat dort einen Burschen kennengelernt. Den hat ja diese Freundin, diese Schulkollegin vorgestellt, weil die kannte den. 12-jähriges Mädchen, irgendwie hat sie sich in den Burschen verliebt. Also es kam dazu, das war sozusagen ihre erste Liebe. Und dann hat sie sich auch allein immer wieder mit dem Burschen getroffen. Und dann kam es, dass dieser Bursch sie mal dazu überredet hat, mit ihr in eine Garage zu gehen. Sie hat gedacht, so hat sie es mir erzählt, ich habe mit ihr Interviews gemacht, dass sie sich gedacht hat, ja, da wird es zu einem Kuss kommen. Und dann kam es aber dort schon zu mehr. Dadurch, dass sie in diesen Burschen verliebt war, hat sie sich gedacht, ja, das sollte jetzt so sein. Also sie ist da in einen Strudel reingekommen, hat das Ganze nicht toll gefunden. Was dann aber begonnen hat, ist, dass dieser Bursch, der war nämlich Mitglied einer Jugendbande, der berüchtigten Antonsplatz-Gang, die eben im 10. Bezirk agiert, also Autodiebstähle, Vandalenakte, andere Jugendliche niedergeschlagen, also nicht ganz unbekannt, diese Gang. Er hat dann immer mehr Burschen mitgenommen und das Mädchen hat gesagt, ja, sie wurde von denen allen sexuell missbraucht. Und es war so, dass schon damals, wie sie nur mit diesem Freund da unterwegs war, da sind schon Burschen aufgetaucht und haben diese sexuellen Handlungen mitgefilmt. Und so ist es diesen Burschen auch gelungen. Man kann sich das kaum vorstellen, aber dass sie immer wieder freiwillig, unter Anführungszeichen, unter großem Druck sich getroffen hat mit diesen Burschen, weil die hatten ja diese Videos, diese Fotos, die haben gesagt, ja, das zeigen wir deinen Eltern, das zeigen wir deinen Schulfreundinnen, das zeigen wir deinen Lehrern.
Um das zu wiederholen, es handelt sich hier um ein erst 12-jähriges Mädchen, das in diese ganzen Sachen involviert war. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Burschenbande, dass das keine erwachsenen Männer waren, das sind ja auch junge Burschen. Wie alt waren die?
Die waren im Alter ungefähr von 14 bis 19.
Das Ganze ist ja an die Öffentlichkeit gekommen, erst mit einem Jahr Verzögerung, 2024. Wie kam es eigentlich dazu, dass das Mädchen sich dann doch dazu entschlossen hat, das zur Anzeige zu bringen und dass es dann in weiterer Folge zu einem Prozess kam?
Wie das Ganze begonnen hat, das muss ungefähr im Februar 2023 gewesen sein. Dann ist das Ganze lange, lange dahingegangen. Von dem Mädchen, die Eltern sind geschieden. Die Mutter von dem Mädchen ist auch in einem Pflegeberuf tätig, ist auch ein bisschen psychologisch geschult, hatte immer einen sehr guten Draht auch zu dem Mädchen. Und plötzlich ist dieser Draht abgerissen und sie hat gemerkt, dass mit ihrem Kind etwas nicht mehr stimmt. Die Anna hat sich immer mehr zurückgezogen, hat viel geweint, hat Albträume gehabt und die Mutter ist wirklich mit dem Kind von einem Psychologen zum anderen gegangen, weil sie selber überhaupt nicht mehr wusste, was da jetzt los ist. Und sie hat sich dauernd gedacht, da muss irgendetwas sein und war aber nicht zugänglich. Und die Psychologen haben alle gesagt, ja, das sind Pubertätsschwierigkeiten und das wird sich schon wieder geben. Es gab dann einen Sommerurlaub, wo die Familie längere Zeit auf Urlaub war, halt am Meer. Und da war sie dann plötzlich wieder unter Anführungsstrichen normal, hat sich völlig normal benommen, hat Sandburgen gebaut mit ihren Geschwistern, hat Comichefte gelesen, so wie sie sonst gemacht hat, war wieder entspannt und in dem Moment, wo sie wieder in Wien zurück war, hat das Ganze wieder begonnen. Und dann war die Mutter direkt froh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch nicht, weil ja der Bursch irgendwie komisch vorgekommen ist. Aber die Anna ist dann ungefähr im September oder so mit einem Burschen dahergekommen und hat gesagt, ja, das ist jetzt mein Freund. Und die Mutter hat sich gedacht, ja, sie hat sich dann wieder zum Besseren verändert, war wieder zugänglicher und hat sich gedacht, ja, indem sie den Freund bei sich daheim auch sein lässt, hat ihn bei sich daheim essen lassen, Nachmittage verbringen lassen und hat sich gedacht, er tut ihrem Mädchen gut. Und sie hat halt mit dem Mädchen immer gesprochen, aber mehr als küssen oder so darf da nicht sein, klarerweise. Und dann ist es aber gekommen, dass dieser Bursch plötzlich, das muss im Oktober oder so gewesen sein, ist dieser Bursch plötzlich zu der Mutter hingekommen und hat gesagt, er ist jetzt so schockiert. Er wurde von anderen Burschen angesprochen, am Antonsplatz eben, also von dieser Antonplatz-Gang. Und die hätten ihm so viele Videos gezeigt und Fotos gezeigt, wo man sieht, dass die Anna vergewaltigt wurde von all diesen Burschen. Auf das hinauf hat dann die Mutter natürlich einen schweren Schock gehabt und hat dann mit ihrer Tochter gesprochen, woraufhin die Tochter gesagt hat, ja, dass das alles wirklich stattgefunden hat. Und dadurch ist es dann zur Anzeige gekommen.
Danach folgt ein sehr aufsehenerregender Prozess, der natürlich in allen Medien stattgefunden hat. An der Stelle muss man natürlich sagen, du kannst heute besondere Insights bieten, weil du eine der wenigen Journalistinnen bist und warst, die sowohl die Anna, deren Name natürlich geändert ist, als auch die Mutter persönlich kennengelernt hat. Die Anna hat ja fast kein Journalist gesehen, weil bei den Einvernahmen vor Gericht wurde sowohl Presse als auch Öffentlichkeit des Hals verwiesen. Du bist eine der wenigen, die tatsächlich Interviews mit der Anna geführt hat und kannst natürlich jetzt auch aus ihrer Sicht berichten, wie sie das Ganze empfunden hat. Vielleicht noch ganz kurz auf diesen Prozess einzugehen. Warum der so aufsehenerregend war, ist der Grund, dass sämtliche Burschen dieser Bande freigesprochen wurden. Was fast niemand verstanden hat, selbst die Politik nicht, also haben sich auch bis zur Justizministerin hin alle dazu geäußert. Das ist auf sehr viel Unverständnis getroffen. Deswegen wollen wir heute diesen Podcast dazu verwenden, zu berichten, was die Anna eigentlich dabei empfunden hat und was sie dir berichtet hat und insbesondere auch die Mutter, die nämlich ein Buch zu dieser Thematik geschrieben hat, Martina.
Ja, also ich möchte mal vorweg dazu sagen, es hat ja mehrere Prozesse gegen mehrere Täter gegeben. Ich möchte nur kurz nochmal zu diesem Freund zurückkommen. Mhm. Der hat sich dann auch entpuppt als ein Mitglied dieser Bande. Die Anna ist dann diesem Burschen völlig verfallen. Da hat die Mutter dann noch einmal einen wirklichen Horror mitgemacht. Und zwar so, dass sie sich dann sogar an das Jugendamt gewandt hat. Das Mädchen war eine Zeit lang sogar in einem Krisenzentrum, ist von dort immer wieder abgehauen, hat sich immer wieder mit diesem Burschen getroffen, also der hat sie vollkommen kontrolliert, sie hat sich mit keiner Freundin mehr treffen dürfen und es kam dann sogar zu einer Schwangerschaft, also es hat dann ein Schwangerschaftsabbruch auch stattgefunden, also bei dem Mädchen ist wirklich sehr viel passiert und diese Befreiung von diesem Burschen, das möchte ich alles nur vorweg sagen, ist dann erst dadurch passiert, weil die ganze Familie ist dann umgezogen. Die konnten dort nicht mehr bleiben, in dem 10. Bezirk und in der Nähe von diesem Antonspark, auch vor dieser panischen Angst, weil ja dann eine Anzeige schon gemacht wurde, dass die sich rächen könnten. Und dadurch sind die weit, weit entfernt ans andere Ende von Wien gezogen. Und dadurch ist auch die Anna in eine andere Schule gegangen. Und da hat sie dann erst kapiert, durch den Kontakt, wo niemand wusste, wer sie ist. Und dann ist sie auf Skikurs gefahren und sie hat dann mitbekommen, wie fürchterlich sich dieser Bursch eigentlich zu ihr verhält, dass der sie am Tag mit 100 WhatsApp bombardiert hat und sie muss da sofort nach Hause kommen, sie darf dort nicht bleiben, weil sie könnte da einen schlechten Umgang bekommen. Er wollte auch zum Beispiel, dass sie konvertiert, ja. Also sie war schon knapp davor, dass sie sagt, sie konvertiert wirklich. Also muss ich sagen, es hat wirklich an diesem Mädchen eine Gehirnwäsche stattgefunden. Und dort hat sie dann das wirklich kapiert, weil die ganzen Schulkolleginnen gesagt haben, ja, mit was für einem Irrsinn bist du eigentlich gefangen, ja. Und das war wirklich, obwohl vorher Psychologen auf sie eingeredet haben, Jugendamtmitarbeiter, Sozialarbeiter, ich meine von der Familie gar nicht zu sprechen, ihre anderen Freundinnen, die sie von vorher hatte. Niemand hat es geschafft, sie durchzudringen, dann bis zu dieser Zeit, wo sie da wirklich in einer anderen Welt auf diesem Skikurs war. Und da dürfte ihr das wirklich so zu Bewusstsein gekommen sein.
Also eine andere Welt, aus unserer Sicht eine normale Welt, in der ein 12-jähriges Mädchen sein darf. Wir müssen natürlich noch auf diese schrecklichen Taten eingehen, die sie natürlich beschreibt. Worum geht es da eigentlich konkret? Du hast ja auch Videos und Bilder gesehen, also du weißt, worum es geht.
Ja.
Natürlich wollen wir nicht zu explizit werden, aber wir wollen schon umreißen, was diesen Mädchen zugestoßen ist.
Weil du auch zuerst gesagt hast, also ich habe eigentlich die einzigen Interviews mit ihr gemacht. Ein anderer Journalist hat sie einmal gesehen, aber ich habe wirklich Interviews mit ihr gemacht. Und so wie du schon gesagt hast, dass es da so viele Freisprüche gegeben hat. Es wurde ja mit der Begründung, sie hätte sich älter gemacht, was stimmt, das gibt sie auch zu. Sie hat gesagt, ja, sie ist 13, sie ist 14, also sie hat sich um ein Jahr, zwei Jahre älter gemacht. Nichtsdestotrotz haben ja diese Taten stattgefunden. Das Mädchen ist dann dargestellt worden, eher als frühreif, dass da freiwillig mitgetan hätte, sie hat sich älter gemacht. Man könnte ja glauben, dass sie ja dann natürlich auch älter aussieht. Also ich muss sagen, mitnichten. Sie ist jetzt 15, sie schaut jetzt aus wie 12. Ich weiß, dass da viele diesen Eindruck haben, eben weil sie ja kaum jemand jemals gesehen hat. Diesen Eindruck hat ja, das ist jetzt ein wirklich frühreifes Mädchen, das sich sehr sexy anzieht, vielleicht einen großen Busen hat, sich schminkt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein kleines, zierliches Mädchen, das in weiten Hosen, in weiten T-Shirts gekleidet geht, mit Sneakers, nicht geschminkt ist, vielleicht ein bisschen Lipgloss, das ist schon alles. Also im Gegenteil, wirklich extrem kindlich sogar wirkt. Also im Vergleich zu anderen Mädchen in diesem Alter. Und das ist meine persönliche Meinung, ja, ich nehme das diesen Burschen nicht ab, dass sie nicht gecheckt haben, wie alt sie wirklich ist. Noch dazu wurde sie ja von einer Schulkollegin, die ja im gleichen Alter ist wie sie und wo ein Bruder wiederum mit dieser Gang zu tun hat, vorgestellt, diesem anderen Burschen und überhaupt auch dadurch dieser ganzen Gang. Also das heißt, die wussten ja, dass die eine Schulkollegin ist von diesem anderen Mädchen. Und vom Aussehen her ist es sowieso unsinnig, die für älter zu halten. Aber selbst wenn sie gesagt hat, sie ist älter, haben die anderen wissen müssen, wie alt sie ist. Ich glaube auch, dass es ja gar nicht so viel Unterschied jetzt macht, ob sie in Wahrheit 13 oder 14 gewesen wäre. Also wenn das sogar wirklich gestimmt hätte. Das Fürchterliche ist ja das, was dann mit ihr passiert ist. Dieser Druck, der auf sie ausgeübt worden ist. Also diese Erpressungen mit diesen ganzen Videos, Fotos, die natürlich immer mehr wurden. Und dann haben ja wirklich fürchterlichste Dinge stattgefunden. Das war teilweise in Privatwohnungen, also von Burschen in den Wohnungen von den Eltern sozusagen, wenn die Eltern bei der Arbeit waren, in Stiegenhäusern, in Garagen. Es wurden sogar Hotelzimmer angemietet von dem ältesten Burschen. Man weiß von einem Vorfall, da waren 10 Burschen bei diesem Vorfall. Die haben halt alle mit Anna Dinge gemacht, die man wirklich nicht mit einem Mädchen in diesem Alter machen sollte oder überhaupt nicht mit einer Frau. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, also selbst wenn sie eine erwachsene Frau ist, wer will denn das? Und man weiß auch, sie hat auch gesagt, nein, aufhören. Das war ja auch so. Es wurde ja auch vorgeworfen, sie hat sich zu wenig gewehrt. Ich weiß nicht, wie man umgeht, wenn man ein Mädchen ist mit 12 Jahren. Das sind 10 Burschen, man wurde da quasi in so eine Falle gelockt oder Androhung. Ich zeige dieses Video, das schon vorher gemacht wurde, zeige ich deiner Mutter, zeige ich deinen Lehrern, schicke ich an deine Schule. Ja. Die ist halt dann dorthin gegangen und dann ist noch Fürchterlicheres passiert.
Wir wollen uns in diesem Podcast auf keine juristische Diskussion einlassen. Es gibt Gerichtsurteile dazu, die allesamt die Burschen freisprechen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich die Sicht von Anna beleuchten und die Sicht der Mutter. Du hast mit beiden gesprochen. Das Buch ist ja dieser Tage veröffentlicht worden. Wie sieht sie diesen ganzen Fall in der Retrospektive? Wie sie damit selbst umgegangen ist? Würde sie was anderes machen? Wie stellt sie das dar?
Sie versteht das alles nicht. Sie hat vorher in einer Welt gelebt, wo es Verbrechen nicht gegeben hat. Also das hat sie nur aus dem Fernsehen gekannt. Und sie hat vorher auch immer und auch lange weiter noch diesen fixen Glauben gehabt, wenn jemanden etwas Fürchterliches zustößt, durch andere Menschen verursacht und man geht zur Polizei und zeigt das an, dann wird das für die Täter Folgen haben. Sie versteht das alles überhaupt nicht. Warum es so weit gekommen ist, dass diese Burschen, bis auf einen, der hat eine Strafe bekommen, aber warum diese Burschen freigesprochen werden. Und sie hat gesagt, es sind auch die Gerichtsprozesse in die Richtung, es wurde halt immer ihre Tochter auch bei kontradiktorischen Einvernahmen immer dazu befragt, ja, warum hast du nichts gesagt? Und natürlich, es waren diese kontradiktorischen Einvernahmen wahrscheinlich natürlich schwierig. Das Mädchen war oder ist nach wie vor schwer traumatisiert. Es ist auch nicht so einfach, über all das zu sprechen. Da in allen Details darüber zu sprechen. Ich habe das gemerkt bei Interviews, die ich mit dem Mädchen gemacht habe. Sie will nicht über die Taten sprechen direkt. Sie sagt, dass welche stattgefunden haben, aber sie kann nicht ins Detail gehen. Das schafft sie nicht, ja. Und sie macht ja jetzt auch eine Traumatherapie. Es wird ihr sogar geraten, nicht darüber zu sprechen, um sich sozusagen nicht noch einmal zu retraumatisieren. Also das Ganze ist natürlich schwierig. Wir sprechen da jetzt nicht von einem Menschen, dem die Handtasche gestohlen wurde, ja, und der dann ganz normal darüber berichten kann. Überhaupt bei der ersten Einvernahme, wie sie noch Einvernahmen bei der Polizei gehabt hat, war sie ja noch so im Bann von dem Ganzen, dass sie sich selbst auch Schuld gegeben hat. Also das ist ja doch über viele Monate hinweg gegangen. Wir kennen das ja, man kann das als ein leichtes Stockholm-Syndrom auch sehen, dass sie da viele schon normal gefunden hat. Dass sie jetzt dort gesessen ist und gesagt hat, das war halt so, aber jetzt nicht gesagt hat, das war jetzt ganz schrecklich, sondern sie hat das einfach irgendwie halt so erzählt. Und natürlich sowohl bei den Einvernahmen bei der Polizei als auch bei den kontradiktorischen Einvernahmen bei Gericht, vielleicht hat man sich darauf dann bezogen, dass die nicht so waren, wie man sich gedacht hätte, dass diese Einvernahmen sein sollen. Dass dazwischen große Weinkrämpfe waren, also dass kontradiktorische Einvernahmen abgebrochen werden mussten, weil das Mädchen einen Nervenzusammenbruch gehabt hat. Also man muss sich ja vorstellen, in welcher Situation dieses Kind war.
Lass uns ein bisschen über das Buch sprechen, das die Mutter geschrieben hat. Die Anna hat das Buch gelesen, hast du mir gesagt, und ist einverstanden mit dem Inhalt. Was wird in diesem Buch eigentlich konkret verarbeitet? Der Umgang der Mutter mit dem ganzen Fall oder gibt sie auch wieder, was die Anna erlebt hat?
Sowohl als auch. Beides. Die Mutter hat gesagt, sie hat auch dieses Buch geschrieben für ihre eigene Traumabewältigung. Und natürlich ist immer in den Medien, man kann ja auch nie alle Details von irgendetwas so genau schreiben, weil ja gar nicht der Platz da ist. Das ist ja unmöglich. Und dieser Fall ist eben wirklich so wahnsinnig komplex. Die wollte ja mal diese ganze Wahrheit erzählen und sie hat das wirklich sehr anschaulich gemacht. Also wie das alles begonnen hat, Gespräche, die sie mit ihrer Tochter geführt hat, kleinste Details, die ja nie berichtet wurden bis jetzt, weil sei die Reportage noch so lang, kein Platz dafür vorhanden ist.
Wir reden sicher noch darüber, wie es der Anna heute geht, wie sie leben, ohne zu viel zu verraten natürlich, weil dieses Mädchen, das mittlerweile 15 Jahre alt ist, natürlich anonym bleiben will, um ein normales Leben leben zu können. Sprechen wir noch über diese Jugendbande und diese Burschen. Die wurden ja freigesprochen, beziehungsweise einer wurde verurteilt. Was ist mit denen eigentlich? Da gibt es ja noch Parallelstränge und Fälle, die ähnlich gelagert sind wie der Fall Anna. Da geht es ja weiter.
Wie diese Anzeige da war und die Anna bei der Polizei gesagt hat, welche drei Burschen sie mit Videos und mit Fotos konfrontiert haben oder mitgefilmt haben. Aber natürlich haben sich die das ja alle gegenseitig hin und her geschickt. Aber es wurden nur von diesen die Handys abgenommen. Da hat man ja eh wahnsinnig viel Material drauf gefunden. Und abgesehen davon, dass man einen Eindruck davon bekommen hat, was diese Burschen sonst so tun. Man hat ja WhatsApp-Verkehr, alles Mögliche gefunden. Ja, also die wollten zum Beispiel, weil einer ihrer Kumpels im Gefängnis sitzt, da hat man gewusst, es gibt einen Gefangenentransport mit diesem Burschen von der Josefstadt, jetzt sitzt er in Josefstadt, nach Gerersdorf ins Jugendgefängnis, wollten die wirklich ernsthaft diesen Transporter überfallen und den befreien. Es wurden wahnsinnig viele Bilder von Drogen gefunden, auch so mit Bemerkungen, wie man die wo verchecken kann, ja. Es wurden Bilder gefunden oder Videos gefunden, wo diese Jugendlichen andere Jugendliche zusammenschlagen, wo man bis heute nicht weiß, wer sind die eigentlich. Und es wurden Bilder auch gefunden von anderen Mädchen, die offenkundig genauso Opfer geworden sind von ihnen wie die Anna. Eines dieser Mädchen war damals 13, das war im Frühjahr 2024, also eben wie dieser ganze Fall bekannt geworden ist, ist dann zur Polizei gegangen. Also man muss vorweg sagen, sie hat es zuerst erzählt. Es ging dann jemand von der Möwe mit ihr zur Polizei, von dem Opferschutzverein. Und sie hat dann gesagt, ihr ist dasselbe passiert wie der Anna. Ich habe dann mit diesem Mädchen auch ein Interview gemacht. Das war auch alles im Alter von 12, also es war genau zur selben Zeit wie auch die Anna, dass sie in die Fänge dieser Jugendbande geraten ist. Muss ich vorstellen, dieses Mädchen ist sehr groß und die wurde von diesen Burschen sogar so manipuliert, dass sie andere Mädchen zusammengeschlagen hat, um sie gefügig zu machen. Die hat dann mir zum Beispiel auch in dem Interview erzählt, dass sie die Anna zusammengeschlagen hat. Das war in dem Sommer davor in einem Schwimmbad in Favoriten. Da ist damals sogar die Polizei gekommen, ja, also da wurde eine Anzeige aufgenommen. Also dieser Fall stimmt. Also sie hat das genau sagen können. Und die Mutter hat gar nicht gewusst, dass das in Zusammenhang damit gestanden hat, weil die Anna ihr damals auch nichts erzählt hat davon. Aber sie hat sehr wohl gewusst, dass es da eine Anzeige gab und dass ihre Tochter in einem Schwimmbad von einem gleichaltrigen Mädchen zusammengeschlagen wurde. Es hat dann auch wieder Videos gegeben in Bezug auf dieses Mädchen und sie wurde auch schwerst misshandelt von diesen Burschen. Das ist dieselbe Gang gewesen, ja. Und es wurden jetzt die Ermittlungen gegen diese Gang eingestellt. Man hat gesagt, aus Mangel an Beweisen. Man hat nicht genügend Anklagepunkte, um diese Burschen anzuklagen.
Das heißt, geht diese Jugendbande nach wie vor frei und könnten solche Fälle weiterhin passieren?
Es ist zu befürchten. Die sind ja alle in Freiheit. Also es sind welche eingesperrt worden, aber wegen anderen Delikten, ja. Aber nicht wegen diesen. Aber natürlich der Großteil ist in Freiheit. Es weiß ja niemand, was die jetzt machen.
Das ist natürlich eine erschütternde Erkenntnis, dass selbst in einem Land, in dem das Justizsystem eigentlich sehr gefestigt ist und im Vergleich zu anderen Ländern auch funktioniert, so etwas passieren kann. Aber lass uns jetzt ein bisschen auf die Anna und ihre Mutter noch einmal eingehen. Wie leben die heute, ohne zu viel zu verraten natürlich, weil die wollen natürlich ihre Anonymität wahren und ein normales, unter Anführungszeichen, Leben führen. Die Anna ist mittlerweile 15. Du hast ja gesagt, dass sie nach wie vor in Behandlung ist und natürlich noch traumatisiert ist und dass man sehr vorsichtig sein muss, damit sie nicht retraumatisiert wird. Wie geht die Anna und auch die Mutter mit dieser Vita um?
Ich habe jetzt vor wenigen Tagen erst wieder ein Interview mit der Mutter geführt, weil sie dieses Buch geschrieben hat. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, wie es der Anna jetzt geht. Es ist so, das kann sich aber in 3 Wochen wieder geändert haben, aber im Moment geht es ihr besser und die Mutter sieht eigentlich einen Fortschritt. Sie war ja danach einmal ein total verängstigtes Mädchen und langsam findet sie sozusagen wirklich immer mehr ins normale Leben zurück. Sie hat da jetzt eben diese neuen Freundinnen, die nichts von dem all dem wissen und verbringt mit denen ganz normal Zeit, also so wie es halt Mädchen in diesem Alter verbringen. Sie geht mal ins Kino mit denen, mal in ein Fastfood-Restaurant. Sie treffen sich zu Hause, lernen zusammen, ja, für die Schule. Sie besucht ja nach wie vor ein Gymnasium. Die Mutter hat gesagt, sie hat nur gemerkt, dass jetzt, weil sie ist ja jetzt 15, sie wird sogar demnächst 16. In diesem Alter wäre es eben normal, dass man sich vielleicht auch für einen Burschen interessiert. Und da gab es eben einen Mitschüler, ein lieber Bursch, der hat sich für sie interessiert. Und der hat ihr gesagt, ja, findet sie so nett und so hübsch. Und da ist sie gleich in Panik verfallen, ja. Und hat ihrer Mutter gesagt, nein, also es kommt alles überhaupt nicht in Frage und sie will überhaupt nicht mit diesen Burschen sich treffen. Also daran sieht man, dass die Wunden wirklich sehr tief sind. Und auch wenn man mit dem Mädchen spricht, sie sagt zum Beispiel, sie würde gerne einmal eine Familie gründen, also sie würde gerne Kinder haben, aber sie möchte die Kinder durch künstliche Befruchtung bekommen. Also sie möchte die in einer Kinderwunschklinik bekommen. Also sie möchte nicht mit einem Mann eine Beziehung führen. Sie möchte diese Kinder dann vollkommen alleine aufziehen.
Was sagt eigentlich die Mutter, mit der du ja auch gesprochen hast, zu diesem Wunsch von der Anna, beziehungsweise zu diesen Ängsten, die die Anna hier anspricht?
Ja, die Mutter hat wirklich eine fürchterliche Angst, weil die Anna diese Ängste hat. Und sie hat eine Angst, man weiß es ja von Missbrauchsopfern, dass oft Missbrauchsopfer wieder Missbrauchsopfer werden. Sie würde sich wünschen, dass sie sich in einen lieben Mann einmal verliebt, aber sie hat Angst davor, dass sie möglicherweise irgendwann an einen Falschen kommt wieder. Und sie sagt, sie muss ihr Leben lang schauen, dass sie wirklich aufpasst, dass sie da nicht irgendwie in die Fänge von irgendjemandem gerät, der vielleicht manipulativ ist, der am Anfang irrsinnig nett ist und sie dann wieder in eine Abhängigkeit gerät oder sich wieder erpressen lässt. Weil diese Muster, sie versteht ja überhaupt nicht, warum das bei ihrer Tochter überhaupt passieren konnte. Weil die ist ja in guten Verhältnissen aufgewachsen. Die hat ja jetzt das nicht eingeübt gehabt, dass man sich so verhalten muss. Sie hat das auch nicht vorgelebt bekommen. Und dadurch hat sie eben eine Angst, dass das aber jetzt so weit sich in sie eingegraben hat, dass sie möglicherweise wieder anfällig sein könnte, dass da ein Mann einmal über sie Kontrolle ausübt. Also sie sagt, sie und ihr Ex-Mann und die Geschwister auch passen da alle sehr auf.
Wir können nur hoffen, dass die Anna ein unbeschwertes Leben führen kann und ihrem Alter angemessen Freude empfinden kann und vor allen Dingen auch, dass sie eventuell wieder einmal Vertrauen auch gegenüber Männern aufbauen kann, weil das scheint ja ein großes Ding zu sein, natürlich nach diesen Erfahrungen. Danke, dass du diese Insights mit uns geteilt hast. Mehr Insights für alle True Crime Interessierten gibt es wöchentlich von dir im Krone Verbrechen Newsletter zu abonnieren auf krone.at. Und wir hören einander wieder in 2 Wochen, wieder mit einem sehr aufsehenerregenden Fall. Wieder geht es um ein sehr junges Mädchen, und zwar um den Fall Jenny, ein erst 14-jähriges Mädchen, das heuer im Februar eine Frau in Wien einfach getötet hat. Danke, Martina.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.